Vielleicht seid ihr gerade an dem Punkt, dass ihr eine Immobilie kauft und ein bisschen unsicher seid, ob ihr sie denn wirklich kaufen könnt, ob damit alles in Ordnung ist. Gibt es vielleicht doch hier noch irgendwie einen verdeckten Wasserschaden oder gibt es andere Probleme in der Immobilie? Vielleicht kauft ihr sogar ein ganzes Mehrfamilienhaus und fragt euch, boah, wie ist denn der Zustand der Gewerke hier genau? Wann kommt denn hier die Heizung und was muss ich denn machen? Sind die Rohre vielleicht noch von 1960? Und ihr braucht einfach eine fundierte Einschätzung. Was ihr dann natürlich machen könnt, ihr könnt ein vollständiges Gutachten erstellen lassen. Das ist wahrscheinlich nicht immer der richtige Weg, sondern was ihr eigentlich braucht, ist jemand, der euch beim Ankauf wirklich begleitet. Ein Gutachter, der euch eine Einschätzung gibt, indem er zur Immobilie hinfährt oder vielleicht sogar nur über die Ferne die richtigen Fragen stellt und euch einfach unterstützt beim Kaufprozess. Wir haben das schon zigmal gemacht beim Ankauf einer Immobilie, wenn wir etwas unsicher waren, einen Gutachter hinzuzuziehen, ohne ein vollständiges Gutachten zu erstellen. Die gute Nachricht ist, wir partnern jetzt mit einem sehr großen Gutachterbüro. Deutschlandweite Büros gibt's. Er heißt Der Gutachter und ihr könnt auf immocation.de/Gutachter direkt auf seine Seite kommen und dann könnt ihr ein Gutachten beantragen. Ihr könnt natürlich ein richtiges Gutachten dort auch in Auftrag geben. Ihr könnt auch ein Gutachten für andere Themen in Auftrag geben, wenn ihr es vielleicht braucht, gerade weil ihr beim Verkauf der Immobilie gerne euren Kaufpreis unterstützen wollt. Aber vor allem könnt ihr auch dort zur Ankaufsprüfung sehr schnell und unkompliziert an einen Gutachter kommen, der euch wirklich hilft und unterstützt bei der Ankaufsprüfung. Wir freuen uns sehr, dass diese Partnerschaft losgeht und wenn ihr sie ausprobieren wollt, dann sehr, sehr gerne unter immocation.de/Gutachter. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Macht total Sinn und jeder, der schon Immobilien verhandelt hat und vielleicht mit der Zeit auch ein paar mehr davon, der wird das wissen und generell, es gibt ja das Wort Butner beim Verhandeln, also die Best Alternative to Negotiated Agreement und das gilt für beide Seiten. Habe ich potenziell echte Alternativen, verhandle ich härter und besser und zwar deutlich. Das also jeder, der das schon mal für sich erlebt hat, weiß das, ne? Also wenn ich eine Immobilie haben will, aber ich habe noch drei andere, die ähnlich gut sind, dann werde ich sehr viel tougher verhandeln. Andersrum, wenn ich verkaufe und ich habe potenziell 2, 3 Käufer, wo ich wirklich glaube, die nehmen die wahrscheinlich, dann bin ich weniger kompromissbereit bei dem jeweils Einzelnen und kriege wahrscheinlich in Summe den besseren Deal. Okay, also das ist quasi für den Verkauf ein spannender Tipp. Lieber so einsteigen vom Preis her, nicht zu hoch anspielen, sondern so einsteigen, dass ich wirklich eine Menge Interessenten generiere und dann kann ich tatsächlich auch, dann habe ich möglicherweise mehrere Optionen und kriege es hin, dass die einen höheren Preis bezahlen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wie haben sich die Immobilienpreise seit der Zinserhöhung entwickelt? Und was haben wir vielleicht für einen Verhandlungsspielraum? Haben sich Vermarktungsdauern verändert? Man kann sagen, ja, das haben sie sehr, sehr deutlich. Seit 2021 viel passiert. Wir wollen jetzt natürlich darüber sprechen, was passiert 2025, aber auch ein bisschen schauen, was es eben über die letzten Jahre passiert. Und das tue ich in diesem Podcast heute mit Hanni. Hallo Hanni.
Hi, freut mich. Danke, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. Also wird jetzt sehr, sehr spannend. Ich erkläre mal kurz, warum wir jetzt hier miteinander sprechen. Du bist von ohne-makler.net, ist ein Partner von uns und hast dort Einblick auf sehr, sehr spannende Daten. Und wir wollen ja, es ist ja sehr, sehr schwierig, den Immobilienmarkt auch in Daten zu greifen. Ja, beim Aktienmarkt kann ich ablesen, was eine Aktie heute kostet. Jeder zahlt genau das Gleiche dafür. Das beim Immobilienmarkt deutlich schwieriger. Ihr seid ein Portal, die meisten werden es kennen, über das ich inserieren kann für Vermietung und Verkauf. Ihr macht auch sowas wie eine Online-Immobilienwertermittlung mittlerweile, können wir gleich noch ein bisschen erzählen dazu, aber vor allem habt ihr eben dadurch auch tatsächlich einen interessanten Zugriff auf Daten. Ihr inseriert dann auch, also wenn man bei euch inseriert, zum Beispiel für den Verkauf einer Immobilie, dann wird zentral die Anzeige auf Immobilien-Scout und Immowelt und eBay-Kleinanzeigen und was nicht alles gibt, dort geschalten. Das heißt, ihr habt auch wirklich einen breiten Überblick. Und genau, freue mich, du bist jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, bei ohne-makler.net, ne? Und ja. Genau, dort verantwortlich auch für die, also verantwortlich für die Verkäufer. Du hast also viel mit Verkäufern zu tun.
Genau, richtig. Ich berate ja sämtliche Eigentümer bei Ohne Makler. Würde mal sagen, ich kann relativ gut sprechen, wenn es darum geht, wie denken Eigentümer, worauf achten sie momentan und was sind vor allem Ängste, Sorgen?
Ja, oder und ist ja super spannend wieder, wenn wir jetzt, also wir sind ja hier auf der Einkaufs- und Verkaufsseite, aber wahrscheinlich die meisten, die zuhören, auf der Einkaufsseite. Ist natürlich super spannend, jetzt von dir zu wissen, wie denn die Eigentümer und die Verkäufer also denken. Zum Beispiel, wie viel sind sie denn bereit, im Preis runterzugehen, so nach deiner Erfahrung? Solche Sachen wollen wir logischerweise jetzt beantworten. Genau. Wir werden es, du hast viele Daten mir geschickt, wir werden es jetzt relativ, ich sag mal, strukturlos angehen, ja, und werden jetzt einfach anfangen, über ein paar Daten bzw. Thesen zu reden, die du rübergeschickt hast, und dann werden wir gucken, wo wir rauskommen und welche Erkenntnisse wir da ziehen. Ja? Genau, fangen wir mal an. Also, du hast eine Überschrift gemacht, hier die Immobilienlage. Die Angebote in den letzten 6 Monaten in Deutschland. Also, wir sind jetzt hier im Januar 2025, ja. Und jetzt hast du erstmal gesagt, 2024 gab es circa 30% weniger Angebote als in 2023.
Ja, das ist richtig. Also im Prinzip lässt sich das auch relativ einfach erklären. Nur mit der Zinswende, sage ich jetzt mal, haben sich die Objekte relativ lange gestapelt. Viele Eigentümer haben dann auch irgendwann mal Ende 2022, Mitte 2022 gesagt, ich stoppe die Vermarktung, ich setze 2023 wieder an. Und das über die Zeit hinweg hat sich jetzt halt so ergeben, dass es hier jetzt eigentlich seit dem letzten Jahr wieder relativ gut eingependelt hat. Aber und da halt Stück für Stück mehr Objekte wieder nach und nach an den Markt gekommen sind, ne, die halt vorher weggenommen wurden, weil halt das sich nicht gelohnt hat, weil es halt zu unsicher war, weil sie einfach wieder in die Vermietung gegangen sind dann. Dementsprechend.
Also ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, weil wir haben ja auch gesagt, ich weiß auch noch, das war, ja, das dürfte 2023, 2022 langsam, 2023 auf dem Festival, ja, Machen wir auch viele Talkrunden, da haben wir immer gesagt, die Immobilien stapeln sich auf den Portalen. Das ist deshalb passiert, wie du gerade schon gesagt hast, weil Käufer und Verkäufer nicht mehr zueinander gefunden haben. Und jetzt berichtest du schon, 2024 gab es 30% weniger als 2023. Das heißt, in 2024 hat sich dieser Berg schon abgetragen. Also es stapelt sich weniger auf den Portalen.
Genau.
Ja, okay. Was klar für eine Trendumkehr spricht, ne? Also können wir auch auf Preise kommen wir gleich, aber es spricht dafür, dass eben der Markt wieder anzieht und Transaktionen wieder mehr werden.
Ja, genau, richtig. Und das deckt sich auch so mit den Berichten von anderen Portalen oder von anderen Finanzierern dann.
Ja. Nächste These oder nächster Insight. Deutschlandweit sind die durchschnittlichen Preise noch etwas niedriger als 2023. Preise steigen aber seit längerem im ganz langsamen Tempo an. Es deckt sich mit den Berichten anderer Portale. Erklär mal.
Ja, im Prinzip, wir hatten ja immer noch ein relativ hohes Niveau 2023, weil viele ja noch an den alten Preisen festgehalten haben. Ich habe ziemlich häufig gehört, der Nachbar, der hat aber letztes Jahr noch irgendwie für den Preis verkauft, ich will den auch. Ne? Das heißt, die waren da weniger verhandlungsbereit, hat sich gelegt. Ne? Also ich merke vor allem auch jetzt immer in den Gesprächen mit den Eigentümern, die sind jetzt preisoffener, die sind jetzt preisflexibler geworden, gerade auch 2024, das erklärt es auch, warum es dann wohl so langsam wieder bergauf ging. Und auch gerade zu Beginn 2023 haben viele diese Zinserhöhung einfach unterschätzt. Ne? Also zum einen, wie du so gesagt hast, die haben damit gar nicht gerechnet, dass das einen großen Einfluss hat. Und ja, zum anderen halt dementsprechend halt einfach, dass die Käufer auch mit veralteten Finanzierungsbeschädigungen gekommen sind. Also die beide Seiten hatten das nicht irgendwie auf dem Schirm, dass so eine Zinserhöhung so viel ausmacht. Und jetzt 2024 hatten beide Seiten, sage ich mal, das Verständnis dafür, höhere Zinsen, okay, es ist nicht dramatisch, wenn der Preis sich anpasst. Preise sind gefallen und dann kam man irgendwo dann wieder zusammen.
Und das kannst du auch in Daten schon sehen oder ist das dein Gefühl aus den Gesprächen?
Gemischt. Aber ja, ich kann das schon in den Daten tatsächlich sehen, dass die Eigentümer verhandlungsbereiter sind im Rahmen der Preisreduktion. Aber es ist relativ schwierig, das in den Daten zu sehen, weil sie halt die Objekte auch immer wieder rausnehmen, komplett neu reinstellen. Gibt ja immer diese klassischen Methoden. Deswegen ist das so eine Art gemischte Bewertung von mir dann.
Okay, wir kommen auch gleich noch auf Verhandlungsspielraum. Ich meine jetzt speziell Preise. Also siehst du leicht gestiegene Angebotspreise?
Das ja.
Das siehst du in den Daten. Also es wird jetzt wieder teurer inseriert als, sagen wir, Anfang 24 oder
Mitte 23. Genau, richtig. Genau, es geht langsam voran.
Okay, und jetzt, ich springe gerade ein bisschen weiter runter in den Daten, die du jetzt zur Verfügung gestellt hast. Eine These hier, die Preise in A-Lagen sind am stärksten gefallen, in C-Lagen am schwächsten. Die Preise in C-Lagen ziehen, soweit du es erkennen kannst, etwas stärker an als in A-Lagen. Die Preise in A-Lagen sind immer noch auf einem hohen Niveau. Sortiert das mal auseinander?
Es lässt sich auch relativ leicht sortieren. Im Prinzip, wir können gerne sowas wie München oder Hamburg nehmen. Die Preise, die dort gefallen sind, die sind immer noch so weit oben, dass es für die meisten Leute tatsächlich nicht bezahlbar ist. Wohingegen es in günstigeren Städten halt einfach leichter ist. Und da ist der Preis zwar nicht so sehr gefallen, aber es musste auch gar nicht, weil die Menschen dort konnten es sich immer noch mit zwei Normalverdienern tatsächlich gut finanzieren. Deswegen bewegt sich da wieder ein Stückchen weit nach oben. Und in A-Lagen zieht es ja natürlich auch wieder an, aber halt auch nochmal deutlich langsamer, weil wir halt immer noch an der Spitze sind.
Wir sind also, das ist interessant, da habe ich teilweise anderes gehört. Du sagst, in A-Lagen ziehen die Preise nicht so stark an.
Die ziehen an, aber halt nicht so stark wie in C.
In C-Lagen ziehen sie stärker an, sagst du?
Genau, richtig.
Okay.
Prozentual.
Ja, 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 logisch.
Logischerweise, aber prozentual gesehen.
Und deine Aussage basiert in dem Fall auf Angebotspreise-Daten?
Ja, auf den Angebotspreisen. Das muss man immer berücksichtigen, genau. Also die Angebotspreise von vorher zu den Angebotspreisen zu jetzt. Genau, richtig.
Okay. Das ist interessant. Also da habe ich von vielen auch gehört, dass die A-Lage, aber da ist dann, könnte dahinter stecken, das Leistbarkeitsproblem in der A-Lage, was du angesprochen hast, ne?
Genau, richtig. Also es ist tatsächlich dieses Thema Leistbarkeit, für die viele ist das nicht machbar.
Ja. Okay. Jetzt hast du noch geschrieben, die Energieeffizienzklasse ist wichtig. Ich glaube, das ist relativ bekannt auch mittlerweile, aber
erklärt. Das ist mittlerweile wirklich bekannt. Also früher wurde ja nie drauf geguckt. Jetzt ist es wirklich jedem ein Begriff. Man muss halt dazu immer noch ergänzen und das sagen mir wirklich viele Eigentümer auch immer wieder. Die meisten Interessenten kennen sich in dem Thema nicht aus. Also die achten immer noch nur auf den Buchstaben tatsächlich oder auf die Farbskala.
Ja.
Die Eigentümer dagegen sind aber jetzt schon, ich würde mal sagen, deutlich informierter. Das war am Anfang ja auch nicht so. Die haben ja auch einfach verkauft, so 20, 22. Und mittlerweile kennen die Eigentümer schon sich ein bisschen besser mit dem Thema Energie aus. Auf der Käuferseite noch nicht. Da ist es noch nicht wirklich da. Die gucken einfach wirklich nur auf den Buchstaben und auf die Farbskala.
Ja. Aber also den Eindruck habe ich auch im Ankauf, wenn du gegenüber Makler oder Verkäufer eine Frage stellst hinsichtlich Energieeffizienz, also entweder überhaupt mal, du willst einen Energieausweis haben, was eh verpflichtend ist, oder du willst dann wissen, was schon gemacht wurde am Haus. Da war das, sagen wir mal, vor 3 Jahren, war die Reaktion, ja, weiß jetzt auch nicht so genau, so ungefähr, ja. Und jetzt stößt du auf sehr offene Ohren von wegen, ja, ich also finde das jetzt auf jeden Fall raus, man merkt, es ist die Pflicht der Eigentümer und Verkäufer und Makler, das jetzt wirklich rauszufinden, weil die Immobilie sonst viel schwerer vermarktbar ist.
Ja, genau.
Ja. Okay, es fehlt Wohnraum und Bauen ist zu teuer. Das ist eine These, die, glaube ich, jeder unterschreiben würde. Ne? Genau. Also es gab jetzt auch wieder den jüngsten Bericht, dass Baugenehmigungen weiter rückläufig sind. Das heißt, es ist auch nicht zu erwarten, dass sich das schnell ändert. Ne?
Genau, richtig. Und das hat halt Einfluss auf die Verkaufspreise, ganz logisch.
Ja, du machst auch viel Finanzierung, deswegen kannst du wahrscheinlich auch was dazu sagen. Hast ja auch reingeschrieben, die Zinslage siehst du gerade als weitestgehend stabil. Jetzt Vorsicht, ne? Das können wir alle nicht wissen. Aber dein Gefühl ist, das ist jetzt stabil?
Mein Gefühl ist, dass es sich ja in diesem Pendel oder in dem Pendel, wo wir gerade sind, zwischen 3 und 3,5 so, dass es für das ja dann auch so bleibt. Man weiß nie, was passiert. Gerade ging es wieder ein Stückchen weit hoch. Aber ja.
Was ist da passiert im Januar?
Ich glaube eher, das war einfach die Sorge um Trump, aber ich weiß tatsächlich auch nicht, was genau da passiert ist.
Also es war ja schon jetzt deutlich, ne? Also 0,3, 0,4 hoch im Januar wieder, aber ja. Aber ich höre auch überall eigentlich stabil und jetzt Januar ein bisschen überraschend hochgegangen, ne?
Genau.
Okay. Du sagst, die Nachfrage ist nach wie vor unverändert, fügst aber hinzu, für viele ist der Traum von Eigenheim geplatzt. Wer vorher größer gedacht hat, muss sich mit kleinerem begnügen. Das ist was, was durch die Zinserhöhung passiert ist, ne?
Genau, richtig. Also Wohnraum wird ja immer gesucht. Da kommt man ja nicht drüber weg an dem Thema. Oder das kann man auch nicht einmal wegzaubern. Aber jemand, der halt vorher gesagt hat, ich baue mit 200 Quadratmeter, muss halt jetzt einen Bestand kaufen. Oder er sagt, Neubau ist halt nicht mehr wirklich drin. Logischerweise. Und genauso jemand, der sagt vorher, ich ziehe eine schicke Eigentumswohnung mit 5 Zimmern. Der wird halt jetzt was Kleineres suchen müssen, wenn er noch sein Eigenheim will. Oder er mietet. Da habe ich auch viele kennengelernt, die auch gesagt haben, wir müssen halt jetzt mieten. Ist halt so.
Ja. Ja, ja, also der Zustand ist ja schon, wenn man so will, ein bisschen dramatisch, ne, durch die gestiegenen Zinsen. Also erstmal, wenn du hier schreibst, die Nachfrage ist nach wie vor unverändert. Damit meinst du eben den knappen Wohnraum, den wir gerade angesprochen haben.
Genau.
Trifft auf eine hohe Nachfrage, weil immer mehr Menschen da sind, die kaufen oder mieten wollen, sagen wir mal, grundsätzlich. Mhm. Und jetzt können die ganzen Käufer oder viele Käufer konnten nicht mehr kaufen durch die gestiegenen Zinsen, müssen sich entweder verkleinern, Bestand kaufen statt Neubau oder ein kleineres Haus kaufen oder wie auch immer, oder müssen auf den Mietmarkt kommen.
Genau.
Gut, jetzt genau, wie ist die Preisentwicklung? Also haben wir gerade schon ein bisschen gesagt, jetzt also eher in der Prognose gesehen. Was glaubst du?
Also ich glaube, die Preise werden langfristig weiter steigen müssen. Solange die Mieten anziehen, so wird das sich dann auch nicht neu gebaut wird und kostengünstig neu gebaut wird, vor allem noch dazu zu sagen, werden die Preise weiter anziehen. Da kommt man nicht drum herum.
Mit dem Zusatz, dass die Zinsen einigermaßen stabil bleiben wahrscheinlich.
Genau, also richtig. Ich meine, wenn die Zinsen jetzt weiter steigen, dann würden die Preise natürlich wieder ein Stückchen weit fallen müssen, aber wir gehen einfach immer davon aus, dass so wie die Zinsen jetzt sind, bleiben die jetzt erstmal, weil auf den Rest haben wir ja keinen Einfluss. Also wir könnten nur dagegen wirken, wenn wir jetzt von heute auf morgen exorbitant viel bauen und das in Rekordzeit und das sehr günstig, kriegen wir ja nicht hin.
Ja.
Von daher gehe ich mal davon aus, langfristig werden die Preise auf jeden Fall, insbesondere in den Ballungsgebieten, wo die Leute hinziehen, auch wegen Jobs und so weiter steigen.
Siehst du bei dir in den Daten, es würde mich überraschen, wenn es nicht so wäre, aber du siehst die steigenden Mieten auch?
Ja, definitiv. Wir sehen ja insbesondere auch, wie soll ich das gut formulieren, ein verändertes Geschäftsmodell teilweise. Also bestes Beispiel, vor einigen Jahren war das Thema WG-Vermietung noch irgendwie relativ weit unter dem Radar. Wohingegen ich mittlerweile von immer mehr und mehr höre, dass sie jetzt quasi in die WG-Vermietung gehen. Naja, also ich glaube, das hat auch einen Grund, warum die Preise dann ordentlich anziehen, gerade Hamburg, München, Berlin, sowas.
Hast du im Kopf von den Daten, dass es gab immer Mietsteigerungen. Es gab 2018, 19, 20 ja. Gab es Mietsteigerungen, gefühlt von 3% oder keine Ahnung, sowas vielleicht, 4%. Das hat jetzt eher an Fahrt aufgenommen seit der Zinserhöhung. Hast du das sehen können?
Ich habe es sehen können, aber ich weiß jetzt nicht das Verhältnis tatsächlich. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das habe ich jetzt auch nicht rausgesucht, genau. Aber ja, die Preise sind angezogen, auch definitiv. Und das auch ein Ticken schneller als davor.
Ja, ja. Okay, so, dann habe ich dich gebeten, weil mich das sehr interessiert, die Vermarktungsdauern rauszusuchen. Mal aufgeteilt nach ABC-Lage. Jetzt erzähl erst mal, wie du ABC-Lagen, also da hat ja jeder seine eigene Definition, wie definierst
genau. du das? Ich wollte jetzt nicht alles mit reinsetzen, aber als A-Lage definiere ich halt klar die großen Top-Städte, was wie Hamburg, München, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart auch, natürlich Köln. B-Lagen sind für mich dann Städte wie Leipzig, Dresden, Nürnberg, Hannover und C-Lagen dann klassischerweise wie Chemnitz, Magdeburg, Kassel, Bremerhaven. Also ich habe da meinen eigenen Cluster quasi gebildet, dementsprechend, um auf Basis dessen halt einfach zu sagen, was sind A, B und C-Lagen.
Ja, ja. Okay, spannend. Also das sind auf jeden Fall mal sehr interessante Cluster. Jetzt gehört in B-Lagen für mich, würde in dieses Cluster noch viel mehr gehören. Das haben wir jetzt nicht in den Daten, aber gerade diese Speckgürtelstädte, die an den S-Bahn-Netzen, an den großen Metropolen dranhängen, so, ne, das würde da auch reinzählen wahrscheinlich. Aber du hast gerade gesagt, was drin ist. Okay, so, und jetzt erzähl mal Vermarktungszeiten. Was hast du rausgefunden?
Also im Prinzip ist das für viele wahrscheinlich auch keine Verwunderung. Also 2021 waren die Vermarktungszeiten deutlich kürzer. Die Objekte wurden ja einem quasi aus der Hand gerissen. Hin und wieder ging es sogar in einem Bieterverfahren, gerade in guten reellen Lagen. Verhältnis jetzt zu 2023, da waren wir dann am Schluss irgendwie bei knapp 6 Monaten um in den Dreh herum. Tatsächlich gibt es da relativ wenige Unterschiede im Median jetzt zwischen den A, B oder C-Lagen. Also mit einem guten halben Jahr sollte man tatsächlich immer mindestens kalkulieren. Beziehungsweise da haben wir, oder ich sogar eben empfohlen, plan mal sicherheitshalber den Eigentümer mal mit 9 Monaten ein.
Du redest jetzt von 2023.
Von 2023, genau richtig. Ja. Also sicher ist sicher, haben wir immer 9 Monate, oder habe ich immer den Eigentümern 9 Monate empfohlen. Einfach, man weiß ja nie, was passiert. War rückblickend auch jetzt, wie man sieht, relativ gut, weil 6 Monate war dann in den Jahren. Und jetzt, 2024, haben sich die Zeiten oder gut 2 Monate jeweils reduziert. Also wir sind jetzt von durchschnittlich 6 auf 4 dann um den Dreh herum 4 Monate gekommen. Also die Vermarktungszeiten reduzieren sich auch wieder ein Stückchen. Ändert jetzt, also ich habe auch dementsprechend meine Empfehlung, mittlerweile geht auch immer raus, auf dass man sich ein halbes Jahr einplanen sollte und nicht mehr 9 Monate.
2021 hast du nicht jetzt, ne?
Nee, leider nicht, nee. Aber da war es schon relativ kurz, ne? Das war relativ viel manuelle Arbeit hier.
Okay, da war es relativ kurz von der Vermarktungsdauer, ne? Unter der Vermarktungsdauer von 2024?
Ja. Noch definitiv noch unter der von 2024. Ich glaube, Henrik müsste es wahrscheinlich auch im Podcast letztes Jahr oder so mal erwähnt haben, dass es wahrscheinlich keine 4 bis 8 Wochen gedauert hat, was so ein Objekt war. Und wir hatten ja, glaube ich, auch davor manchmal ja diese Problematik, dass Leute so schnell vermarktet haben, dass sie ja quasi einen Widerruf eingeleitet haben für unsere Dienstleistung. Das haben wir irgendwie nicht mehr.
Ja, geil, okay. Ja, witzig. Okay, genau, ich will es jetzt nochmal in Zahlen kurz hier vorlesen aus deiner Tabelle, weil es auch in dieselbe Kerbe schlägt, sowas wie eine Trendumkehr, die wir vielleicht ablesen können. Also erst nochmal im Unterschied A, B und C-Lagencluster, was du gebildet hast, die sind tatsächlich sehr ähnlich, die Vermarktungsdauern. In 2023 waren sie 5,92 Monate in der A-Lage, 5,62 in der B, 5,58 in der C. Bei euch, ja. Und jetzt vielleicht nochmal, dass die Leute das verstehen, das sind Inserate, also die gehen über euch, also über ohne-makler.net wird inseriert, landet dann auf den ganzen Portalen. Das ist schon ein sehr breiter Marktblick, ne? Also ihr habt schon viele Anzeigen.
Genau, richtig. Wir decken ja einen relativ großen Teil mittlerweile ab, also einen kleinen Teil im Verhältnis zu den ganz großen, aber wir wachsen.
Ja, okay. Und da sieht man eben diese, sagen wir mal, 5,5 bis 6 Monate in 2023. Und ich finde das wirklich, also deutlich. Jetzt lese ich die Zahlen von 2024 vor. A-Lage, B-Lage, C-Lage. 3,85, 3,73, 4,17. Also jetzt erstmal ist das eine Reduktion um fast 2 Monate, ne? Also zumindest hier in der A-Lage. Das ist schon sehr, sehr deutlich, wo du vorher sagst, das waren mal zu Boomzeiten, waren das ein paar Wochen vielleicht. Und jetzt sind wir aber schon wieder auf unter 4 Monate. Da steckt ja wirklich auch eine Aussage drin in Richtung Immobilienhandelsgeschäft. Wenn jemand jetzt an Fix and Flip denkt und solche Sachen, da war das, also wissen wir ja auch, 2023 hatten die Leute massiv Probleme abzuverkaufen. Das scheint sich wirklich zu erholen.
Ja, definitiv. Also Preis und die Kaufkraft und die Preis quasi, die Verkaufspreise, die kommen jetzt irgendwie näher zusammen. Könnte aber auch an der Verhandlungsbereitschaft liegen, ne, dass jetzt die Verkäufer wieder sind. Also wie genau, in welcher Konstellation es ist, keine Ahnung, mehr zu sein. Ja. Aber ich glaube, das ist bestimmt, liegt sehr wahrscheinlich daran, dass der Preis runter ist und man immer noch verhandlungsbereiter ist.
Ja. Hast du das Gefühl, dass die, also immer mehr und mehr Verkäufer verkaufen jetzt und haben die hohen Preise nicht mehr so sehr im Kopf? Wer Anfang 23 verkauft hat, der war wahrscheinlich noch sehr, der wusste noch ganz genau, boah, scheiße, Anfang 2022 ist das der Preis, den ich maximal hätte bekommen können. Und jetzt haben schon mehr und mehr vergessen, dass es mal diesen Peak gab und haben sich dran gewöhnt oder gar nicht erst zurückgeschaut und verkaufen jetzt zum realistischeren Preis.
Genau, richtig. Also damals wollte man es ja nicht wirklich wahrhaben.
Ja.
Hat sich dagegen noch irgendwie gewehrt, irgendwo verständlich. Und mittlerweile ist so eine gewisse Akzeptanz das. Also die haben die Zahlen noch im Kopf, aber es ist jetzt mehr ein, damals war halt so, verdammt. Ja. Jetzt, also die haben das jetzt, sage ich mal, akzeptiert und jeder, der verkaufen muss oder sagt, ich will es jetzt wirklich mal weghaben, dann muss es halt jetzt so sein.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu genau bin in den Daten, ob das wirklich eine Aussage ist, aber einen kleinen Widerspruch sehe ich zu dem, was wir vorhin gesagt haben jetzt. Wir haben eine Reduktion in der A-Lage von der Vermarktungsdauer von knapp 6 auf knapp 4 Monate. Mhm. In der C-Lage von 5,5 auf 4,2. Mhm. Das spricht für mich eher dafür, dass es in der C-Lage noch schwieriger ist zu verkaufen.
Genau, man muss immer unterscheiden zwischen den Preisen und der Vermarktungsdauer. Ne? Also beides sagt jetzt ja quasi nichts aus. Also es könnte jetzt auch sein, dass die in den 10 Lagen einfach weniger verhandlungsbereit sind und dementsprechend deswegen dann die Preise etwas schneller anziehen als jetzt in den A-Lagen, da wo die verhandlungsbereiter sind. Es darf dafür aber auch ein bisschen länger dauern. Ne? Also das ist, deswegen kann man das eine oder das andere wirklich draufschließen.
Also du glaubst quasi, der C-Lagen-Verkäufer, also nochmal, ich möchte mal ganz kurz einen Disclaimer machen, ne? Wir stellen hier Wildthesen auf und das kann man nicht wissen, also es gibt nicht die eine Wahrheit, weil der Immobilienmarkt ist extrem intransparent und wir können quasi spekulieren auf Basis dessen, was wir hier an Zahlen sehen, aber ich sage es nochmal in eigenen Worten, der C-Lagen-Verkäufer ist weniger bereit, im Preis runterzugehen, wartet etwas länger und verkauft dann. Warum könnte das so sein? Weil der C-Lagenpreis an sich eher schon niedriger ist. Der A-Lag, der potenzielle A-Lagenverkäufer, je nachdem, wie lange die Immobilie schon hat, hat natürlich brutale Preissteigerungen gesehen in den letzten Jahren und ist möglicherweise schon zufriedener mit einem etwas im Verhältnis niedrigeren Kaufpreis.
Ja,
wilde These.
Das wäre, man könnte es so erklären, theoretisch, ja.
Okay. Gut, so. Jetzt, also, das war jetzt auch gerade super spannend im Vorgespräch. Du guckst auf Daten, aber du sprichst wirklich mit sehr vielen Verkäufern.
Ja.
Und zwar 1:1, weil du, was machst du? Du berätst sie, wie sie bestmöglich ihre Immobilie verkaufen können.
Genau, richtig. Ich berate sie, wie sie bestmöglich verkaufen können und ich bewerte auch die Immobilien für sie. Und ich nutze dafür auch nicht nur ein System, sondern nicht nur das, was wir haben, sondern auch mehrere dahinterliegende, um wirklich sicher zu gehen, dass das, was ich auch sage, Hand und Fuß hat. Und das gibt mir dann schon die Möglichkeit, wirklich in tiefe Gespräche einzusteigen. Und weil ich ja kein Makler bin, stehe ich eigentlich immer auf Seiten des Verkäufers und wir sprechen auf einer anderen Ebene, als wenn es jetzt ein Makler machen würde, sage ich jetzt mal. Weil man da immer gucken muss, was erzählt er mir da jetzt oder wie, aber ich stehe halt ja quasi, ich habe damit ja nichts zu tun, sondern ich stehe einfach nur als beratende Funktion zur Seite und er entscheidet am Schluss selber und dafür gebe ich ihm so viele Daten wie nur möglich mit an die Hand.
Ja, so, dann berate uns jetzt mal, wenn wir ankaufen, wie wir den günstigsten Preis. Nein, aber erzähl mal, Verhandlungsspielraum, was ist passiert?
Genau, also grundsätzlich kalkulieren die Eigentümer schon mit circa 5-7% an Verhandlungsspielraum. Und das gibt sich durchweg durch die Klassen hinweg. Also egal, in welchem Verkaufspreisrahmen die jetzt sind. Logischerweise, je höher man sich bewegt, desto größer werden auch die Preissprünge, weil logisch prozentual gesehen. Ne? Das für mich Interessante dabei ist, dass wenn jemand einmal mit dem Preis runtergeht, der immer noch verhandlungsbereit ist, nach wie vor. Also das gab es davor ja eigentlich immer nur in der Theorie quasi, dass wenn jemand runtergeht, dann ist er bereit nochmal. Und ich kann das tatsächlich auch nur bestätigen. Also wenn jemand mit dem Preis einmal runtergegangen ist, ist er immer noch bereit, nochmal nachzuverhandeln. Ich habe es ja vorhin gleich mal aufgeschrieben, wer also von 320.000 jetzt irgendwie auf die 300 einmal reduziert, weil er es halt nicht wirklich sauber verkauft kriegt, der ist halt da, hat da schon mal einen Abschlag gemacht von um die 5-7%. Der würde dann noch tatsächlich nochmal im direkten Gespräch auf um die 275 bis 280 auf jeden Fall runtergehen. Na, das heißt, wir hätten dann vom Anfang bis zum Ende schon so einen Abschlag von um die 15% in Summe, was durchaus realistisch ist dann auch. Und je schlechter der Zustand ist, desto höher ist die Verhandlungsbereitschaft.
Ja. Okay. Erstmal zu dem ersten Teil. Du sagst also, wer schon mal den Preis reduziert hat. Du meinst den Angebotspreis?
Ja, immer den Angebotspreis, genau.
Also wenn ich sehe, dass eine Immobilie inseriert war und ich sehe dann ein paar Wochen später, die wurde im Preis runtergenommen, 5-7%. Ist das ein Indikator dafür, der will die jetzt auf jeden Fall loswerden?
Genau.
Und dann geht der wahrscheinlich nochmal 5% oder 7% runter?
Der ist auf jeden Fall bereit, nochmal runterzugehen, genau. Ich würde auch sagen, das ist tatsächlich etwas davon abhängig, wie die Nachfrage dann ist. Also ja, wenn er jetzt von 320 auf die 300 kommt, dann kriegt er nochmal einen relativ ordentlichen Schwung an Interessenten. Diejenigen, die ja das Ganze in der Merkliste parken auf den ganzen Portalen, die warten ja nur darauf, auch viele. Also wenn jetzt ein Eigentümer hat, irgendwie teilweise 80, 90 Interessenten in der Merkliste, melden sich aber nur 5. Also man kann es ja teilweise über Scott Plus oder so weiter ja dann sehen, wie viele Leute haben es auf der Merkliste. Und von den 5 ergibt sich halt dann oftmals kein Kaufangebot. Also momentan, sagen wir auch so aus gut 8 bis 10 Anfragen, kristallisiert sich wirklich 1 bis maximal 2 konkrete Kaufangebote tatsächlich raus. Und dann kann der Eigentümer entscheiden, nehme ich die an oder warte ich und hoffe, dass jemand anders kommt, der mehr ist. Da muss ich ehrlich sagen, in vielen Fällen hätte er das Angebot annehmen sollen. Oder fast in den meisten Fällen. Ja. Weil die darauffolgenden Angebote sind dann nur schlechter.
Ja.
Weil er dann auch gezwungen ist, mit dem Preis runterzugehen im Nachgang. Und dann ist das wie so ein Rattenschwanz. Und dann muss er irgendwann mal annehmen.
Ja, also wir können zuerst mal ableiten, wenn ich heute nach einer Immobilie suche zum Kauf, ich sollte auf gar keinen Fall den Angebotspreis bezahlen.
Ja, das auf jeden Fall.
Bisschen was, ja, genau. Also das wer an 2020 und 2021 denkt, der ist dann gerne auch mal im Bieterverfahren gelandet. Also das ist wirklich schon mal wichtig. Bisschen was geht immer. Und 2 Indikatoren, wenn jemand schon mal den Preis reduziert hat und wenn der Zustand schlecht ist, auch das kennt man. Also Eigentümer, die einfach wissen, boah, da ist irgendwie was zu tun, da ist Ärger mit dem Mieter, da ist schlechter Renovierungs- oder Sanierungszustand, da droht quasi Ärger, dann wollen die es umso mehr noch loswerden, ne? Und sind noch verhandlungsbereiter. Also auf keinen Fall den Angebotspreis bezahlen, wenn schon mal reduziert wurde und der Zustand auch noch schlecht ist, dann besser in Richtung 15% runter.
Genau, richtig. Also für die Eigentümer, genau, dass ihr wisst, wie ich so die Eigentümer berate, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Marktwert haben von 325.000, 330.000 nach verschiedenen Bewertungen, dann empfehle ich tatsächlich auch immer den Start mit den 300.000 direkt. Also bewusst unter Marktwert, einfach um auf einen Anschlag möglichst viele Interessenten zu kriegen, um zum einen seine Verhandlungsposition zu stärken und zum anderen im Idealfall sogar in ein kleines Bieterverfahren zu gehen. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also Eigentümer sind sogar etwas besser beraten, wenn sie ein Stückchen unter Marktwert einfach reinsteigen, um dann im Anschluss hin höher zu verkaufen. Also quasi wäre es in eurem Sinne sinnvoller eigentlich zu sagen, ich bewerte mal die Immobilie, guck mir den Marktwert an, steigt ihr jetzt bewusst einen Tick niedriger rein oder macht ihr das quasi aus Versehen. Also das müsste man halt dann irgendwie im persönlichen Gespräch rausfinden. Also wenn er mit mir gesprochen hat und er ist an der Grenze, dann würde ich sagen, steig tiefer ein, krieg so viele Interessenten wie möglich und das ist jetzt dein Ziel, ist sofort innerhalb der ersten 4 bis 8 Wochen jemanden aus diesem Pool rauszuziehen, der das dann quasi dir abnimmt. Und im Idealfall musst du von deinem 5 bis 7% nicht so viel nutzen, sondern höchstens irgendwie 2 oder so, ne, weil du halt deutlich mehr Interessenten hast. Und das funktioniert eigentlich für Eigentümer aktuell deutlich besser.
Macht total Sinn. Und jeder, der schon Immobilien verhandelt hat und vielleicht mit der Zeit auch ein paar mehr davon, der wird das wissen. Und generell, es gibt ja das Wort Butner beim Verhandeln, also die Best Alternative to Negotiated Agreement. Und das gilt für beide Seiten. Habe ich potenziell echte Alternativen, verhandle ich härter und besser. Und zwar deutlich, dass also jeder, der das schon mal für sich erlebt hat, weiß das, ne? Also wenn ich eine Immobilie haben will, aber ich habe noch 3 andere, die ähnlich gut sind, dann werde ich sehr viel tougher verhandeln. Andersrum, wenn ich verkaufe und ich habe potenziell 2, 3 Käufer, wo ich wirklich glaube, die nehmen die wahrscheinlich, dann bin ich weniger kompromissbereit bei dem jeweils Einzelnen und kriege wahrscheinlich in Summe den besseren Deal. Okay, also das ist quasi für den Verkauf ein spannender Tipp. Lieber so einsteigen vom Preis her, nicht zu hoch anspielen, sondern so einsteigen, dass ich wirklich eine Menge Interessenten generiere und dann kann ich tatsächlich auch, dann habe ich möglicherweise mehrere Optionen und kriege es hin, dass die einen höheren Preis bezahlen.
Genau.
Ja. Und das ist auch, also man merkt das, ne? Wenn man ernsthaft andere Interessenten hat, mit denen man ernsthaft verhandelt, das merkt das Gegenüber in der Verhandlung. Also da kann man noch so ein gutes Pokerface haben. Also so tun, als hätte man 50 Interessenten und in Wirklichkeit gibt es nur einen, das ist ein schwieriges Spiel. Wenn ich aber wirklich mit 2, 3 rede, die ernsthaft Interesse haben, dann bin ich einfach sehr viel stärker in der Verhandlung. Ja.
Genau, richtig. Und das macht dann auch beiden Seiten eigentlich ein bisschen mehr Spaß und gibt ein bisschen mehr Verbindlichkeit auch in das Ganze auch rein.
Ja, okay, genau. Und andersrum, wenn ich wieder auf der Suche bin nach dem Schnäppchen, nochmal gucken, wenn quasi schon reduziert wurde.
Ja.
Okay, Super, jetzt lass uns noch über, du hast ein bisschen noch was rausgesucht über die Portale. Jetzt, ich will noch mal ganz kurz erklären, du korrigierst mich, wenn ich was falsch sage. Also ohne-makler.net erstmal kann man hingehen. Wir partnern jetzt schon seit einiger Zeit. Dem Hendrik, den hatten wir ja auch schon im Podcast, dem gehört die Firma. Ne? Und ihr gebt wirklich Vollgas für einen ziemlich coolen Service, weil man eben zentral bei euch inserieren kann auf alle Portale. Wenn ich über euch inseriere, dann bekomme ich, dann ist das Inserat günstiger, wie wenn ich auch nur ein einziges bei Immobilien-Scout mache, obwohl ich hier alle Portale abdecke. Wie geht das überhaupt?
Ja, tatsächlich rufen viele auch an und glauben, dass es Betrug ist, dass wir irgendwo eine Scam-Seite sind, aber wir haben einfach Großkundenkonditionen, die wir halt gut weitergeben können. Und das rechnet sich dennoch für uns beide.
Ja, ja. Okay, sehr gut. Genau. Wenn ich den Service nutzen will, hast du einen Gutscheincode dabei? 50 Euro für die nächste Buchung?
Genau, richtig.
Wie ist der Code?
Der Hendrik ist ein kleiner Spaßvogel. Der Code nennt sich Immohani.
Immohani, also Immo, E-I-M-M-O und dann Hani, H-A-N-I. Alles genau. An einem Stück, dann gibt es 50 Euro auf die nächste Buchung. Macht total Sinn. Ihr könnt also Immobilien inserieren zum Verkauf und zur Vermietung. So, und jetzt erzähl uns mal über, was mich auch immer interessiert, wie der Markt funktioniert für Inserate. Also Immobilien-Scout, Immobilienwelt und Kleinanzeigen sind die größten, oder?
Das sind die Platzhirsche, genau. Das hat sich in den letzten Jahren nur in dem Punkto verändert, dass Kleinanzeigen immer wichtiger geworden ist. Aber ansonsten haben sich die Machtverhältnisse nicht wirklich
verändert. Warum? Weil die Leute das Gefühl haben, sie kaufen von privat bei Kleinanzeigen.
Würde ich auch so sagen, genau. Und weil vor allem Kleinanzeigen kostenlos ist. Also Immo-Scout hat die Preise angezogen, Immowelt kostet ja auch ein bisschen was und es gibt natürlich viele, denen gefällt das nicht und die glauben, über Kleinanzeigen kriege ich es auch noch selbst hin. Und dann setzen sie es halt immer zunächst mal oder relativ häufig zunächst mal auf Kleinanzeigen selbst rein, um einfach mal erste Erfahrungen zu sammeln und zu gucken, wie funktioniert das für mich. Viele testen da auch einfach erstmal nur aus, um danach zu gucken, wenn es geklappt hat, super, ansonsten gehen sie danach dann meistens über die Portale selbst an. Also über Immoscout, Immowelt oder direkt halt dann auch.
Glaubst du, man kann potenziell teurer verkaufen, wenn man auch bei Immobilien-Scout und Immobilienwelt inseriert?
Und wenn man, ja, kann man definitiv. Also man
Kleinanzeigen ist eher günstiger quasi.
Es hat zumindest den Ruf, genau, dass es ja eher dieses günstige Portal ist. Ja. Am Schluss nimmt es sich aber nichts eigentlich, weil die Bewertung erfolgt ja nicht von Kleinanzeigen selbst dann, sondern von der Bank, von einem selbst,
ne, ja,
von dem ersten Blick auf Immo-Scout, Immowelt oder über uns dann selber, wenn man einfach gegencheckt, was ist gerade im Angebot, was finde ich momentan und so kann man dann selbst für sich schließen. Also im Prinzip ist es eigentlich egal, wo es ist. Hauptsache, es rechnet sich vom Preis her.
Okay, und die Immobilien suchen zum Kaufen, die gehen, gibt es da eine Verschiebung über die Jahre? Also ich glaube, jeder macht dann einfach Immobilien-Scout auf, oder? Es ist dann einfach Standard?
Genau, jeder macht, also tatsächlich ganz, also zu Beginn oder vor einigen Jahren war Immo-Scout immer der Große. Da hat einfach jeder gesucht. Und dann mit der Zeit kam Immowelt, dann haben die Leute auch Immowelt parallel geöffnet. Kleinanzeigen, jetzt öffnen sie parallel auch Kleinanzeigen. Also ich stelle schon fest, wenn ich auch mal mit Interessenten spreche, die haben einfach alles offen. Die haben die durchforsten einfach mehrere Portale und das ist halt dann schon aufwendig. Ne?
Genau, und deswegen gibt's sie ja auch noch Immometrika benutzen.
Stimmt, genau.
Ich bin ja auch gut befreundet mit. Ja. Genau, dann hätte man alles in einem, aber ja. Okay. Und so, und jetzt eure Rolle. Also mir ist vollkommen klar, dass ich als Verkäufer einen riesen Vorteil habe, nutzen wir selber ja auch, sowohl für die Vermietung als auch Verkauf über euch einmal inseriert. Ich habe dann da auch ein Postfach zentral für alles. Meine Anzeige geht dann auf alle Portale raus. Gibt es auch Leute, die direkt bei euch suchen? Also Interessenten, die eine Immobilie suchen, die direkt auf ohne-makler.net gehen?
Ja, tatsächlich seit Anfang 24 haben wir ja so diese Suchseite aufgebaut und jetzt haben wir seit im Vergleich zu 2023 haben wir 75% mehr Anfragen. Also wir wachsen ordentlich, was die Suchen dann angeht. Das heißt, also ich bin relativ zuversichtlich, dass wir auch als Suchportal im Laufe der Zeit eine wichtige Rolle spielen werden.
Warum machen das Leute? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich angelockt werde durch den Namen. Weil es hört sich gut an, wenn ich keine Maklerprovision bezahle.
Genau, so ziemlich, also ich höre fast immer eigentlich dann nur den gleichen Grund, das ist ja alles ohne Makler. Mhm. Und das zieht die Leute schon dazu an, dass sie einfach gleich sagen, ich öffne mir das, ich mache mir jetzt hier ein Profil und dann suche ich jetzt über euch dann quasi.
Aber ist es denn auch so, ist es immer ohne oder gibt es auch Makler, die bei euch inserieren?
Wir haben auch tatsächlich Makler, die das machen, aber es ist halt wichtig, dass Makler dann ohne Außenprovision das Ganze machen. Also wenn sie ein Deal haben mit dem Eigentümer, Eigentümer ist halt nur die Improvision, okay, für uns ist das Wichtigste, keine Außenprovision, dass es muss alles ohne Makler bleiben.
Ja. Also über euch inseriere ich eigentlich, wenn ich selber verkaufe. Wenn ich über einen Makler verkaufe, kann es sein, der Makler inseriert über euch, weil er zum Beispiel auch die Vorteile nutzen will, dass das dann günstiger ist. Aber der darf dann keine Außenprovision nehmen, macht Sinn, weil der potenzielle Interessent, der direkt über euch sucht, der erwartet, dass es keine Maklerprovision gibt. Ne?
Richtig, genau. Okay.
Ja, cool. Ey, voll spannend. Also ich finde total spannend, wie sich das ganze Portale-Business, wie sich das entwickelt über die nächsten Jahre und wo dann Immobilien gesucht und gefunden werden. Das ist ja schon, ist ein Kampf. Ist echt ein Kampf.
Ja.
Ja, es ist halt auch eine der größten, also aus Konsumenten, also wenn man jetzt B2C denkt, ist es die größte Transaktion, die es gibt. Ein Autokauf ist deutlich kleiner als ein Immobilienkauf und ein Immobilienkauf, das ist halt einfach eine fette Transaktion, an der eine Menge Leute viel verdienen, unter anderem das Finanzamt auch leider, es ist eine Transaktion, auf die alle scharf sind, ne? Die ist einfach super, wenn sie über die Plattform, über die eigene läuft, ne? Okay, eine Sache noch, ihr habt jetzt auch einen Portfolio-Tracker, darf man ihn so nennen?
Ja, Portfolio-Tracker, Immobilienwert-Tracker, so wie man das jetzt aktuell noch bezeichnen möchte, da kann man jetzt quasi seine Immobilien einpflegen und wie so eine Art Aktienportfolio einfach dauerhaft den Blick behalten, wie ist der Wert. Also man muss jetzt nicht immer seine Immobilienwerte in irgendeiner Excel-Tabelle quasi ansammeln und halt regelmäßig selbst aktualisieren alle 3 Monate oder wenn man immer wieder mal zum Bankberater geht, sondern man kann dann in Zukunft einfach diese Portfolio-Seite dann zuzahlen oder dann einfach vorstellen und einfach zeigen, wie es sich entwickelt hat, was man aktuell im Bestand hat und das sollte hoffentlich dann auch viel Arbeit ersparen dann.
Kostenlos?
Komplett kostenlos, kann jeder frei tatsächlich benutzen.
Also quasi auf ohne-makler.net gehen und dann kann man da seine Immobilien eingeben. Der Hendrik hat auch schon mir angeboten, weil ich hätte sie auch gerne drin, unsere ganzen Immobilien, war aber bisher zu faul, die große Excel darüber zu bringen. Er hat mir schon angeboten, ihr kümmert euch drum, das mal reinzubringen, unser Portfolio. Also das werden wir sicherlich auch machen in den nächsten Wochen und dann dann kann man da einfach seinen Wert ablesen. Warum macht ihr das?
Weil wir Eigentümern helfen wollen. Also wir sind ja eh schon besonders, weil wir ein Telefon noch haben und rangehen und auch mit Leuten sprechen.
Ja.
Und das ist das gleiche Ziel jetzt auch mit der Bewertung, weil es einfach viele Leute einfach, sage ich mal, gegen den Strich geht, sich überall registrieren zu müssen, um eine Online-Bewertung zu kriegen, die dann nicht weiterhilft. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen jetzt unser eigenes Bewertungssystem auf, was zum einen dauerhaft jedem den Blick ermöglicht, was ist meine Immobilie heute wert. Und zum anderen versuchen wir auch, den Immobilienwert wiederzugeben und den Marktwert, also quasi 2 Bewertungen, damit jeder immer weiß, okay, wie ist die aktuelle Marktlage in meinem Umfeld, so, kann ich jetzt verkaufen und so weiter und so fort. Und das sollte dann auch dem Bankberater genügen, weil das, was dahinter steht, ist ja das auch, ist ja die Bewertung der Value, die ja eigentlich dann auch für die Banken immer vorgesehen ist. Von daher ist das auch ein richtig gutes System.
Okay, und aus Business-Sicht einmal gesprochen für euch, also logischerweise wollt ihr den Eigentümer helfen, weil das sind ja potenziell eure Kunden und dann dass daraus heraus, wenn dann eine Verkaufsabsicht oder Vermietungsabsicht passiert, dann kann man natürlich daraus heraus auch euren Service quasi nutzen und so habt ihr neue Kunden.
Genau, richtig. Dann jeder, wie es braucht, in seinem Zeittempo, wenn er verkaufen will. Genau. Ja. Also relativ entspannt eigentlich.
Hanni, vielen Dank. Das waren super spannende Insights. Nochmal ohne-makler.net. Es gibt 50 Euro für die erste Buchung mit dem Code IMMOHANNI. Und Immo und dann HANI. Viel Spaß und dir vielen Dank, Hanni. Freue mich aufs nächste Gespräch.
Super, danke, mach's gut.
Ciao.
Ciao.